Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung aus der Reihe Stadt im Aufbruch. Neue Konzepte für nachhaltiges Leben, Arbeiten und Wirtschaften in München. Bis 2050 sollen ca. 70% der weltweiten Bevölkerung in Städten leben. Schon heute liegt der Anteil bei ca. 55%. Das heißt, alle Zukunftsfragen der Menschheit werden in den Städten beantwortet werden müssen. Und Städte haben das Potenzial, Pioniere des Wandels zu sein. Die hohe Dichte an sozialer Vielfalt, kurze Wege, Kreativität und Innovationsfähigkeit, Zugang zu Kultur, Bildung und Infrastruktur, eine demokratische Öffentlichkeit. Dies alles können Faktoren sein für ein kreatives Labor, das neue Ideen für eine nachhaltige Zukunft unserer Gesellschaft hervorbringt. Und obwohl unstrittig ist, dass wir unser Leben und Arbeiten, unser wirtschaftliches Handeln und unser Konsumverhalten auf Nachhaltigkeit programmieren müssen, ziehen nur selten alle Akteure an einem Strang. Vielmehr werden noch immer von großen Teilen der Münchner Bevölkerung beispielsweise Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit, Klima- oder Umweltschutz mit Verzicht und Verlust an Lebensqualität verbunden. Dieser Auffassung bzw. diesen Ängsten wollen wir mit der Sendereihe entgegentreten. Heute wollen wir die Hörerinnen und Hörer für das Thema Ernährung sensibilisieren und zum Nachdenken bzw. zum Umdenken bringen. Dazu hören wir Martin Hensel, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz in München. Er erläutert, warum der ökologische Landbau und Bio-Lebensmittel so wichtig sind. Daniela Schmid und Nikolaus Teixeira vom Münchner Ernährungsrat werden die Arbeit des Rats und das aktuelle Strategiepapier der Organisation vorstellen. Darin geht es um die Ernährungswende bzw. ein ernährungssouveränes München. Was das ist, erfahren wir in der zweiten Hälfte der Sendung. Außerdem berichten wir vom Gerichtsverfahren gegen Karl Beer vom Münchner Umweltinstitut. Der Südtiroler Landesrat für Landwirtschaft und Südtiroler Obstbauern haben Beer vor Gericht gebracht. Ihm wird üble Nachrede vorgeworfen, weil er den Pestizideinsatz beim Apfelanbau in Südtirol kritisiert hatte. Und zum Schluss gehen wir auf ein Problem ein, das alle Verbraucherinnen und Verbraucher beim täglichen Einkauf haben. Der immense Verpackungsmüll und das viele Plastik, das zudem umweltschädlich und energieintensiv ist. Wer da nicht mehr mitmachen will, der kann in München in sogenannte Unverpackt-Läden gehen. Was es da alles gibt, das erzählt uns Katrin Schüler vom plastikfreien Laden bzw. der plastikfreien Zone in Haidhausen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir kommen zu unserem ersten Thema, dem ökologischen Landbau und Bio-Lebensmitteln. Der Bund Naturschutz in München macht sich seit Jahren mit zahlreichen Initiativen für das Thema stark. Zum Beispiel gibt die Umweltorganisation den Einkaufsführer Bio, wo, her damit heraus. Und die Fachstelle Ökologisch Essen des Bund Naturschutz berät Großküchenverantwortliche beim Einsatz von Bio-Lebensmitteln in Betriebsrestaurants, Kindereinrichtungen oder Schulen. Wie wichtig das Thema Ernährung für den Umwelt- und Klimaschutz ist, zeigt der ökologische Fußabdruck. Bei dem spielt nämlich die Frage, wie wir uns ernähren, eine extrem wichtige Rolle. So bestimmt die Ernährung ca. 35% unseres Fußabdrucks. Dass der Anteil so groß ist im Vergleich zu den Bereichen Wohnen, Verkehr oder Konsum, überrascht zunächst. Warum das so ist, erklärt uns gleich Martin Hensel, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz in München.
Wohnen, Konsum und Verkehr sind natürlich auch ganz große Treiber, CO2-Treiber beim ökologischen Fußabdruck. Aber die Ernährung spielt deswegen so eine große Rolle, weil das Erzeugen unserer Lebensmittel so einen großen Effekt auf Natur, Umwelt und Klima hat. Wir roden beispielsweise Wälder, um dort Viehweiden anzulegen, wie es im tropischen Regenwald der Fall ist. Wir setzen unglaubliche Mengen an Energie ein, um Kunstdünger, um Kraftfutter etc. zu produzieren. Gleichzeitig sind unsere Massentierhaltungen Quelle von Treibhausgasen. All das sind Effekte, die sich natürlich auf den ökologischen Fußabdruck massiv auswirken.
Und warum macht gerade Fleisch und Wurst einen so großen Anteil aus? Eigentlich
Wenn man das so liest, okay, man weiß es inzwischen, es ist oft genug thematisiert worden, aber warum ist das so?
Nun, es heißt ja immer, man muss weniger Fleisch essen, aus Gesundheitsgründen, aber vor allem auch, um das Klima zu schützen. Es ist ein ganz wichtiger Effekt, weil man braucht sehr viel Land, sehr viel pflanzliche Biomasse, um dann tierische Biomasse daraus gewissermaßen zu erzeugen. Also eine Kuh muss sehr viel fressen, damit wir zum Schluss einen Steak daraus gewinnen können. Diese Form der Nahrungsmittelbereitstellung ist einfach wahnsinnig ineffektiv. Eine vegetarische Ernährung kommt mit wesentlich weniger Energieinput, mit wesentlich weniger notwendiger Fläche aus. Und deswegen wirkt sich der Fleischkonsum, der Wurstkonsum so massiv aus.
Wenn man auf die Internetseite des Bund Naturschutz München schaut, dann geht es vor allem um den ökologischen Landbau. Den favorisiert ihr, empfehlt ihr, behandelt ihr. Warum gerade den und nicht jetzt den konventionellen in der Region zum Beispiel?
Nun, der Unterschied zwischen ökologischem Landbau und konventionellem Landbau ist einfach beim klassischen Ackerbau, die andere Bewirtschaftungsweise, der Verzicht auf Kunstdünger, der Verzicht auf Pestizide, wo wir also ja nicht nur unter energetischen Aspekten viel günstiger, also mit Blick auf das Klima laufen, sondern auch die Gesundheit unserer Böden, die Vielfalt der Ackerlebensräume erhalten. Und das Ganze setzt sich fort in der Weidewirtschaft, bei der Tierhaltung, wo dann wiederum Aspekte der artgerechten Tierhaltung, des Verzichtes auf Gentechnik im Futter beispielsweise, natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen ist für uns ökologischer Landbau die Form, die eigentlich die Grundlage, die der Standard für die Ernährung der Menschheit sein müsste.
Jetzt ist aber so, Bioessen ist wesentlich teurer. Was empfehlt ihr den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Sie sollen Bioessen, aber wie bekommen sie die Mehrkosten in den Griff?
Was häufig vergessen wird, ist nicht, Bio ist per se teurer, sondern wenn man von den unverarbeiteten Lebensmitteln zu verarbeiteten Lebensmitteln greift, also beispielsweise die fertigen Chips oder die bereits portionierten Salate oder irgendwelche Suppen etc. Dieser Schritt ist der wahre Kostentreiber. Wenn ich beim Essen-Einkauf sparen will, dann bitte nicht an der Qualität, sondern dann zurückgehen zu den Originalprodukten, also ich sage jetzt mal zu den Kartoffeln, zu den Karotten oder zum Obst und Gemüse allgemein. Und beim Fleisch ist es so, Biofleisch ist tatsächlich wesentlich teurer als konventionelles aus tierquälerischer Massentierhaltung. Wir sagen, das ist richtig. Und aus unserer Perspektive heraus ist es viel sinnvoller, dann wirklich diese Mehrkosten zu tragen, dafür aber weniger Fleisch zu essen. Das ist also sowohl für die Tiere gut, die einfach besser gehalten werden. Es ist für uns gut. Weniger Fleisch ist für unsere Gesundheit gut. Und es ist fürs Klima gut, weil damit einfach dann weniger Treibhausgase verbunden sind.
Beim Einkaufen ist es ja jetzt gar nicht mehr schwer, an Bioprodukte zu kommen. Dazu muss ich nicht in den Biomarkt oder Biosupermarkt gehen, sondern einfach jeder Supermarkt, jeder gut sortierte Supermarkt, sage ich mal, jeder Supermarkt hat sein Bioregal, hat Bioprodukte. Siegel gibt's viele, sind mannigfaltig. Welche kann denn der Bund Naturschutz empfehlen und bei welchen ist Vorsicht angebracht?
Also nur, wo Bio draufsteht, ist tatsächlich auch Bio drin. Alles, was naturnah kontrolliert, mit schönen grünen Labels, einer lachenden Sonne etc. daherkommt, da bitte Finger weg. Man muss, das ist aber der große Vorteil auch im Lebensmittelbereich, man muss auf dieses Biosiegel schauen. Es gibt das EU-Biosiegel, das ist jetzt dieses symbolisierte Blatt von einem grünen Hintergrund. Früher war es diese Raute, dieses Sechseck, was für die EU-Bio-Verordnung stand. Und dazu kommen dann noch Verbands-Biosiegel, wie beispielsweise Bioland, Naturland, Demeter. Das sind jetzt so die bekanntesten, die man auch sehr häufig in konventionellen Supermärkten kaufen kann. Wie gesagt, aber dort, wo nicht Bio explizit draufsteht, vor solchen Lebensmitteln warnen wir, weil dann häufig hier mit Aussagen geworben wird, die nicht für eine Qualität stehen, die nicht für bestimmte Inhalte stehen, sondern hier wird einfach nur Stimmung gemacht und damit werden letztlich die Verbraucher auch getäuscht.
Der Bund Naturschutz will den ökologischen Landbau voranbringen. Dazu hat der Bund Naturschutz oder ist beim Bund Naturschutz in München angesiedelt, eine Fachstelle ökologisch essen. Was hat sich die auf die Fahnen geschrieben? Was macht die? Welche Ziele verfolgt sie?
Nun mit unserer Fachstelle für ökologisches Essen gehen wir ganz gezielt auf die Verpflegung der Menschen außer Haus, also in Kantinen, in Großküchen etc. Weil anders als beim privaten Einkauf kann man zum Beispiel im Kantinenessen nicht frei entscheiden, was ich nun auf den Teller bekomme. Wenn ich zu Hause immer regelmäßig Bioprodukte kaufe und das für mich eine Wertigkeit besitzt und eine Wichtigkeit besitzt, dann bin ich in der Kantine ausgeliefert und diesen Zustand wollen wir ändern. Wir wollen den Kantinenwirten zeigen, dass es also bei strategisch kluger Planung und beim richtigen Einsatz von Bio-Lebensmitteln möglich ist und die Mehrkosten sich in sehr überschaubaren Grenzen halten und dass auf der anderen Seite die Tischgäste in den Kantinen, also die Belegschaft beispielsweise, dieses Engagement für Bio am Arbeitsplatz auch zu schätzen wissen.
Vielleicht kannst du das an einem Beispiel konkret erklären, wie ihr das gemacht habt.
Also beliebtes Beispiel ist ja immer, ja, wir haben hier ein Schnitzel und wenn ich jetzt das Schnitzel versuche, statt in konventioneller, in Bioqualität anzubieten, dann würden die Kosten so hoch, dass das Schnitzel niemand mehr kauft. Da ist unser Ansatz, nicht mit dem Schnitzel anzufangen, sondern wenn überhaupt erstmal ein Produkt, ein Teil des Gerichtes in Bioqualität angeboten werden soll, mit was anzufangen, was nicht so preissensibel ist. Und das wären beispielsweise Kartoffeln. Bio-Kartoffeln unterscheiden sich im Preis von konventionellen Kartoffeln nur noch marginal. Es gibt sie in vergleichbaren Qualitäten, fertig geschält, das, was also ein Kantinenwirt auch braucht. Und auf diese Weise kann man die eigene Kundschaft mit diesem Bio-Aspekt vertraut machen. Man kann das auch mal testen und damit dann auch für sich selber Planungssicherheit gewinnen. Wie weit kann ich gehen, auf diesem Weg mehr Bio in meiner Kantine anzubieten, sodass es mir auch dann von meinen Kunden gekauft wird?
Mit wem hat denn die Fachstelle Ökologisch Essen schon alles zusammengearbeitet?
Nun, wir haben im Laufe der Jahre dieses Engagement der Kreisgruppe München für Ökologisch Essen in der Außerhausverpflegung gibt es ja seit nun über 2 Jahrzehnten. Da waren ganz viele namhafte Unternehmen hier aus dem Münchner Raum dabei, von familiengeführten lokalen Unternehmen bis zu DAX-Weltkonzernen, auch viele städtische Referate oder Kantinen in Ministerien. Es zeigt sich immer, so unterschiedlich diese Kantinen sind, dass es einen Weg gibt, wenn der Wille nur da ist. Es gibt allerdings keine Blaupause, die für alle Kantinen funktioniert. Man muss sich vor Ort die Bedingungen anschauen. Man muss schauen, wie der finanzielle und der organisatorische Rahmen ist, wer entscheiden kann und danach muss man sich dann richten. Konkret waren das beispielsweise dann die Allianzversicherung, das Studentenwerk, Lodenfrei waren da dabei zum Beispiel, um nur ein paar zu nennen, aber tatsächlich ist die Zahl natürlich viel größer.
Wenn ich jetzt Bioprodukte im Supermarkt einkaufen will, habe ich kein Problem, darüber haben wir schon gesprochen. Wenn ich jetzt aber in ein Restaurant gehen will und ein Bio-Schnitzel, sind wir wieder beim Schnitzel, haben will und dann laufe ich so durch die Stadt, muss ich schon großes Glück haben, dass ich an mein Bio-Schnitzel komme. Warum gibt es so wenig Bio-Produkte in der Gastronomie? Woran liegt das?
Nun, am aufwendigsten ist wahrscheinlich die getrennte Lagerhaltung für die jeweiligen Betreiber. Die Produkte selber, also ob das jetzt vegetarische Sachen sind, Obst, Gemüse oder tierisch wie Milch, Eier, Fleisch. Das ist ja alles nicht das Problem, die Sachen zu kaufen, zu beziehen, sondern man muss im Prinzip in seiner ganzen Lagerhaltung in der Kühlkette dokumentieren, dass ganz klar bio und konventionell getrennt ist, weil man muss es entsprechend zertifizieren lassen. Und diesen Aufwand scheuen natürlich viele Gastronomen, auch wenn er an sich aus unserer Perspektive heraus überschaubar wäre.
Die Stadt München fährt seit langem das Projekt Biostadt München. Schwerpunkte der Arbeit sind die Projekte Bio für Kinder. Das habe ich noch in Erinnerung, wurde damals von Tollwood angeschoben. Weiß nicht, wie da jetzt der Stand der Dinge ist. Dann geht es um Bio in der städtischen Verwaltung. Da war ich mal vor langer Zeit in der Rathauskantine. Da wurde dann ein Produkt in Bio-Qualität angeboten. Auch da weiß ich nicht, was der Stand der Dinge ist. Und es geht um Bio in der Gastronomie ganz allgemein. Das wäre eigentlich für euch ja das Interessante mit der Fachstelle Ökologisch Essen. Gibt es da eine Zusammenarbeit mit Fachstelle und Biostadt München?
Natürlich arbeiten wir als Bund Naturschutz mit unserer Fachstelle Ökologisch Essen sehr eng, sogar mit dem entsprechenden Fachreferat bei der Stadt München für die Biostadt zusammen. Wir sehen auch, wie wichtig es ist, weil wir gewissermaßen diesen Blick von außen mit einbringen, gerade weil viele Referate ja echte, ich sag mal, Tanker sind, sehr weit verästelte Hierarchieebenen oder Organisationsstrukturen haben und es total schwierig ist, dort diejenigen zu überzeugen, die letztlich auch ja entscheiden können, diesen Anspruch, mehr Bio in der Stadt München in den städtischen Referaten zu manifestieren, auch umsetzen können. Und da braucht es also diese Zusatzpower, in dem Fall durch unsere Fachstelle, um hier die Biostadt tatsächlich voranzubringen. Dass das funktioniert, sehen wir immer wieder. Also wir, Referat für Bildung und Sport beispielsweise, eine gute Zusammenarbeit. Aber es braucht eben diesen Blick von außen, so wie wenn sich Lehrer Experten von außen in die Klasse holen, dann glauben die Kinder den Experten es eher, als wenn es der Lehrer selber erzählt. Eine ähnliche Erfahrung machen wir, wenn wir von außen in Referate kommen, dann fallen diese referatsspezifischen Animositäten und Befindlichkeiten eher weg, weil ja die Experten von außen dort nicht eingebunden sind. Also wir arbeiten in unseren Augen sehr gut mit der Stadt zusammen. Wir sind sehr froh, dass dieses Projekt ja auch von der Stadt München gefördert wird. Und wir sind ja der festen Überzeugung, dass Bio in der Außerhausverpflegung genauso einen sicheren, breiten Stand hat und auch in Zukunft bekommen wird, wie es im privaten Konsum schon lange der Fall ist.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, auf die nächsten Wochen, nächsten Monate, was ist jetzt gerade wichtig für die Arbeit der Fachstelle Ökologisch Essen?
Nun, wichtig ist natürlich, den Kontakt zu halten zu all den Betrieben, die schon dabei waren, die schon umgestellt haben, dass hier niemand verloren geht, gerade unter Corona-Bedingungen, wo es ja für viele Betriebe auch sehr schwierig ist. Dann haben wir natürlich noch, also eigentlich Arbeit ohne Ende. Wir sind bei den städtischen Referaten noch lange nicht durch. Wir sind bei den ganzen städtischen Krankenhäusern, haben wir noch nicht mal angefangen. Also da gibt es große Tätigkeitsfelder, die eigentlich nur darauf warten, hier mit Bio auch mehr Qualität in die Verpflegung bringen zu können.
Soweit Martin Hensel, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz in München. Vielleicht haben Sie es der Presse entnommen, im Streit um den Pestizideinsatz der Südtiroler Apfelbauern hat am 15. September der Strafprozess gegen Karl Beer vom Umweltinstitut München in Bozen begonnen. Aber nicht nur er ist betroffen. Weitere Verfahren laufen gegen Alexander Schiebel, Autor des Buchs »Das Wunder von Mals«, gegen seinen Verleger Jakob Radloff vom Münchner Ökom Verlag und gegen weitere Mitarbeiter des Umweltinstituts. Konkret geht es darum, dass Karl Beer vom Umweltinstitut und Autor Alexander Schiebel den Pestizideinsatz beim Obstanbau in Südtirol kritisiert haben. Der Südtiroler Landesrat für Landwirtschaft Arnold Schuler wirft ihnen deshalb üble Nachrede zum Schaden der Südtiroler Landwirtschaft vor und erstattete 2017 Anzeige. Mehr als 1300 Landwirte aus Südtirol haben sich der Klage angeschlossen. Vor kurzem schien noch eine außergerichtliche Einigung möglich, dass Landesrat Schuler und die Südtiroler Landwirte ihre Anzeige zurückziehen würden. Das aber ist bis jetzt nicht passiert. Was ihnen überhaupt vorgeworfen wird, das haben die Betroffenen auf einer Pressekonferenz am 8. September dargelegt. Als massiven Angriff auf die Meinungsfreiheit kritisieren Karl Beer, Agrarexperte des Münchner Umweltinstituts, und der österreichische Buchautor Alexander Schiebel die gegen sie anstehenden Strafgerichtsprozesse in Südtirol. Weil sie den massiven Pestizideinsatz beim Apfelanbau in Südtirol öffentlich kritisiert hatten, erstattete der Südtiroler Landesrat für Landwirtschaft Arnold Schuler im Jahr 2017 Strafanzeige wegen übler Nachrede zum Schaden der Südtiroler Landwirtschaft. Mehr als 1300 Landwirte aus Südtirol schlossen sich der Anzeige an. Unterstützung erhielten die beiden Angeklagten nun auf einer Pressekonferenz in Bozen von Ulrich Veit, der seit 12 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Mals in Südtirol ist. Mals hatte sich per Bürgerentscheid zur pestizidfreien Gemeinde erklärt. Passagen daraus werden jetzt juristisch vom Landesrat angegriffen. Aber auch Bürgermeister Veit und eine Malser Bürgerinitiative, die die Volksabstimmung vorangetrieben hatten, wurden vor Gericht gebracht. Deswegen kann Veit sehr gut nachvollziehen, wie es den Angeklagten Karl Beer und Alexander Schiebel gerade geht.
Wir haben selber erleben müssen, wie man vor Gericht gezerrt wird, wenn man auf einen Missstand aufmerksam macht. Wir haben versucht aufzuzeigen, wie es zurzeit aussieht, und haben versucht, dieses Problem zu lösen, auch im Sinne der Landwirtschaft zu lösen. Und anstatt uns in diesem Lösungsprozess zu unterstützen, hat man einmal die Gemeinde Malz, aber auch mich persönlich als Bürgermeister vor Gericht gezerrt. Ganz kurz, wie sieht der aktuelle Stand aus? Also es sind drei Verfahren, in die wir verwickelt sind, in die wir uns einlassen mussten. Einmal ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht. Dort geht es darum, ob die Verordnung, die wir als Gemeinde Malz erlassen haben, um eben Pestizide im Gemeindegebiet von Malz zu verbieten und ausschließlich biologische Landwirtschaft zuzulassen. Es geht in diesem Verfahren darum, ob diese Verordnung rechtsgültig ist, ob eine Gemeinde die Zuständigkeit hat, eine solche Verordnung zu erlassen. Dort sind wir zurzeit in der zweiten Instanz, also wir sind in Rom vor dem Staatsrat. Das Verwaltungsgericht in Bozen hat die Verordnung aufgehoben. Das zweite Verfahren läuft vor dem Zivilgericht. Auch dort sind wir mittlerweile in Rom gelandet. Dort geht es darum, ob die Volksabstimmung, die wir in Malz abgehalten haben und wo sich die Bevölkerung eigentlich ganz, ganz deutlich mit fast 76% dazu bekannt hat, dass es in einem Gebiet leben will, in dem keine Pestizide eingesetzt werden. Es geht also darum, ob diese Volksabstimmung gültig war. Dort haben wir vor dem Oberlandesgericht gewonnen und jetzt wurde der Kurs gemacht vor dem Kassationsgericht in Rom. Also auch dieses Verfahren liegt zurzeit in Rom. Und das dritte Verfahren ist abgeschlossen, das ging gegen mich persönlich. Da ging es darum, ob ich als Bürgermeister mein Amt missbraucht habe, als ich die Volksabstimmung zugelassen habe. Also ein Verfahren, das ich überhaupt nicht verstanden habe, wenn man als Bürgermeister in einer Demokratie angeklagt wird, wenn man eine Volksabstimmung zulässt. Also das ist wirklich unglaublich. Aber zum Glück haben die Richter das auch so gesehen und haben mich in diesem Verfahren freigesprochen. Und dieses Urteil ist jetzt auch rechtskräftig.
Sagt Ulrich Veit, Bürgermeister der Gemeinde Malz in Südtirol. Nicht nur Buchautor Alexander Schiebel ist angeklagt, sondern auch Verleger Jakob Radloff vom Münchner Ökom Verlag, der das Buch Schiebels »Das Wunder von Malz« publiziert hat. Er erläuterte im Bozen, warum ihm das Buch am Herzen liegt.
Zum einen zeigt es die erheblichen Gefahren der Pestizidnutzung in der Landwirtschaft auf. Vor allem aber erzählt es die Geschichte von höchst engagierten Menschen, die sich aktiv auf den Weg gemacht haben, damit es anders wird. Von aus unserer Sicht mutigen Südtirolern und deren Kampf gegen eine übermächtige Allianz aus Bauernbund, Landesregierung und Agrarindustrie. Malz ist heute längst ein Vorbild für ähnliche Bestrebungen in ganz Europa. Alexander Schiebel, unser Autor, hat dazu mit seinem Buch einen wichtigen Beitrag geleistet. Das Buch ist Anleitung, eine Anleitung für den Widerstand gegen die Umweltzerstörung, nicht nur in Südtirol, sondern weit darüber hinaus. Die Kläger, allen voran Landesrat Arnold Schuler, sind da offenbar anderer Meinung. Aus ihrer Sicht ist es eine Straftat des Ökom-Verlages, dass wir das Buch überhaupt publiziert haben. Wegen einzelner Aussagen unseres Autors wird mir als Verleger eine strafbare Handlung vorgeworfen. Es heißt, Passagen des Buches seien dazu geeignet, den Ruf der Südtiroler Obstbauern und allgemein des Landes Südtirol und seine Erzeugnisse zu schädigen. Mein Standpunkt dazu: Unser Autor argumentiert in seinem Buch, das im Stil einer Reportage verfasst ist, bisweilen zwar pointiert und meinungsstark, aber bezieht sich bei seiner Kritik am Pestizideinsatz immer auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Und um die sollte es letztlich gehen, wenn man die Frage beantworten will, wie eine Landwirtschaft gestaltet sein muss, dass sie Umwelt und Mensch nicht schädigt. Anstatt dies alles auf politischer und öffentlicher Ebene zu diskutieren und anzugehen, wo es eigentlich hingehört, wurde es von Landesrat Schuler taktisch auf die juristische Ebene verlagert. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Das eigentliche Problem, also der massive und schädliche Einsatz von Pestiziden in Südtirol, gehört nicht in einen Strafprozess. Ich hätte mir hier eine öffentliche Auseinandersetzung gewünscht, in der neben Fakten auch die Bewertung dieser Fakten, also die freie Meinung, seine Berechtigung hat. Diese Anzeigen und Prozesse hingegen sind ein klarer Angriff auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Weder die Autoren noch unabhängige Verlage wie wir haben die finanziellen Ressourcen für Anwalts- und Prozesskosten, um sich in aufwendigen Verfahren gegen derartige Anschuldigungen zu wehren. Schon jetzt ist die Anklage für uns mit einem großen Zeiteinsatz und hohen Kosten verbunden. Bei einer Verurteilung kann sie in Haft und Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe münden. So besteht die Gefahr, dass allein aus dem ökonomischen Zwang heraus schon vorher die Schere im Kopf ansetzt, unbequeme Aussagen vermieden werden und die offene Diskussion darunter leidet.
Soweit Verleger Jakob Radloff vom Münchner Ökom Verlag, der das Buch Das Wunder von Mals publiziert hat. Alexander Schiebel, Autor des Buchs, weiß nicht, ob er, der 5 Jahre in Südtirol gelebt hat, sich nun freuen soll, wieder einmal hier zu sein. Auf der Pressekonferenz in Bozen schilderte er zunächst, wie er an das Thema seines Buchs herangegangen ist.
Ich habe mich in Mals eigentlich in diese humorvolle und sehr liebevolle Art des Widerstandes verliebt. Und ich kann sagen, dass mich das eben sehr beeindruckt hat. Und wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und ich wollte zeigen, dass das vielleicht eine gute Möglichkeit ist, die Vielfalt zu bewahren, dass man auch auf dörflicher Ebene ganz unmittelbar die Probleme angeht. Denn die Probleme, die wir haben im Bereich der Artenvielfalt oder im Bereich des Klimawandels, sind so gewaltig, dass wir nach neuen Wegen suchen müssen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil dieses Buch und auch der Film, den ich zu diesem Thema gemacht habe, eigentlich ein Buch und ein Film sind über Widerstand und nicht über die Südtiroler Landwirtschaft. Eigentlich geht es nicht einmal unbedingt um Landwirtschaft. Umso verwunderter war ich, dass dieser große Zorn und diese Gewalttätigkeit, die auch die Malser schon mit ihrem Tun heraufbeschworen haben, dass die also dann auch auf mich übergegangen ist. Natürlich musste ich mich damit beschäftigen, wogegen widerstehen die Malser, was ist das Thema? Und da habe ich in einem Kapitel meines Buches erzählt, wie ich selbst als Autor langsam mich an dieses Thema herantaste. Was sind die gesundheitlichen Folgen des Pestizideinsatzes? Und wenn Sie sich damit beschäftigen, und ich bitte Sie, sich damit zu beschäftigen, dann werden Sie sehen, dass es also hier tatsächlich tausende Studien gibt, die auf diese Gefahren, die durch den Pestizideinsatz entstehen, hinweisen. Und am Ende dieses Kapitels bin ich sehr durcheinander und aufgewühlt und erzähle, dass es mich wundert, warum diese Gefahr nicht stärker wahrgenommen wird in Südtirol. Und an der Stelle sage ich, die einzigen, die sich laut zu Wort melden, sind die Obstbauern, die diese Pestizide ausbringen, also nicht die biologischen Obstbauern. Denn die sagen, man fühlt sich ja schon wie ein Mörder. Tatsächlich habe ich diesen Satz aus dem Mund eines Obstbauern in Schlanders bei einer Veranstaltung gehört. Er fühlt sich wie ein Mörder. In Südtirol geht die mehr um, dass ich gesagt hätte, die Südtiroler Obstbauern sind Mörder, nur es stimmt nicht. Wer lesen kann, ist eindeutig im Vorteil. Lesen Sie die Stelle in meinem Buch. Es steht dort, dass Sie selber sagen, Sie fühlen sich wie Mörder auf der Anklagebank. Übrigens, nicht Sie sitzen auf der Anklagebank, sondern ich, fällt mir gerade auf. Und dann überlege ich, was in Wirklichkeit das Delikt der Obstbauern sein könnte. Und nach einigem Hin und Her habe ich eine Lösung und die schlage ich vor. Ein neues Delikt steht noch in keinem Strafgesetzbuch. Tötung durch vorsätzliches Ignorieren von Gefahren und Fakten. Und in gewisser Weise bin ich stolz darauf, dass ich heute wegen diesem Satz, der mir vorgeworfen wird, hier sitzen kann.
Sagt Alexander Schiebel, der wegen seines Buchs Das Wunder von Mals bzw. wegen übler Nachrede angeklagt ist. Ebenfalls angeklagt ist Karl Beer, Referent für Agrar- und Handelspolitik im Umweltinstitut München. Der Strafprozess gegen ihn habe keine sachliche Grundlage, sondern nur ein Ziel, sagt Beer. Kritiker des gesundheits- und umweltschädlichen Pestizideinsatzes in Südtirol zum Schweigen zu bringen.
Mein Verbrechen war es, in Deutschland auf den hohen Pestizideinsatz in der Südtiroler Landwirtschaft hinzuweisen. Ich habe vor über 3 Jahren eine kleine Kampagne verantwortet, die bestand vor allem aus einem Plakat, das für 3 Tage an einer Stelle in der Münchner U-Bahn-Station Karlsplatz hing und das im Stile der Südtiroler Tourismus-Marketing-Kampagne von damals gestaltet auf den Pestizideinsatz hinweisen sollte. Damit verbunden war eine Homepage. Den Text dieser Homepage, das ist etwa eine DIN A4-Seite, in der es um das Pestizidproblem geht, auch um den gesellschaftlichen Konflikt, der in Südtirol sich um Pestizide dreht und um Lösungsansätze, die es auch in Südtirol dazu gibt. Das ist genau der Text, für den ich jetzt vor Gericht stehe. Der Text beschreibt im Endeffekt nur die Realität. In Südtirol werden Äpfel produziert auf ungefähr 18.000 Hektar. Jeder zweite Apfel in Italien und jeder zehnte Apfel in der EU kommt aus Südtirol. Auch in deutschen Supermärkten ist ungefähr jeder zehnte Apfel aus dieser Region hier. Und diese intensive Apfelproduktion auf so großen Flächen, die funktioniert eben mit sehr vielen Pestiziden. Laut aktuellen Zahlen des italienischen Statistikamts Istat wird in Südtirol pro Hektar anwendbarer Fläche mehr als 6-mal so viel Pestizide verkauft als im italienischen Durchschnitt. Und man wirft mir jetzt vor, dass ich 2017 mit den Zahlen übertrieben habe. Aber ich werde vor Gericht im Detail vorrechnen, dass die Zahlen, die wir benutzt haben, der Wahrheit entsprechen. Und wir werden auch vor Gericht zeigen, dass ganz viele dieser Stoffe gesundheitsgefährdend und umweltschädlich sind. Ich bringe dazu ein Beispiel. Der Stoff Chlorpyrifosmethyl ist im Januar von der EU-Kommission verboten worden, weil es Hinweise darauf gibt, dass dieser Stoff die Gehirnentwicklung von menschlichen Föten schädigt. Im Februar, kurz bevor das Verbot in Kraft getreten ist und man das Mittel nicht mehr einsetzen dürfte, hat der Südtiroler Beratungsring für Obst- und Weinbau seine Mitglieder in einem Rundschreiben darauf hingewiesen, dass man bis Ende Februar den Stoff noch kaufen und bis April noch einsetzen darf und dass man das auch noch einmal tun sollte. Trotzdem gilt natürlich, wer hier als Landwirt in Südtirol ein zugelassenes Mittel spritzt, der verstößt nicht gegen geltendes Recht. Es schützt ihn nur die Zulassung des Mittels und das geltende Recht auch nicht davor, dass andere Leute ihn kritisieren. Ich darf sagen, dass Südtiroler Obstbauern in der Lebensmittelproduktion Gifte einsetzen. Ich darf sagen, dass sie Gifte in die Luft spritzen, die andere Leute womöglich noch atmen wollen, weil das europäische Recht eben gerade mein Recht auf Meinungsfreiheit schützt.
Soweit Karl Beer, Referent für Agrar- und Handelspolitik im Umweltinstitut München. Den Angeklagten drohen bei einer Niederlage nicht nur eine Haft- und Geldstrafe, sondern auch mögliche Schadensersatzforderungen von der Südtiroler Landesregierung und den Nebenklägern. Und damit der finanzielle Ruin. Es bleibt abzuwarten, ob der Südtiroler Landesrat Arnold Schuler und mit ihm die über 1300 Landwirte die Anzeige vielleicht doch noch zurückziehen, wie im September noch in den Medien zu lesen war. Am 15. September jedenfalls begann der Prozess in Bozen gegen Karl Beer vom Umweltinstitut München. Und noch ist nicht klar, ob Anklage gegen weitere Mitarbeitende des Umweltinstituts sowie den Geschäftsführer des Ökom-Verlags Jakob Radloff erhoben wird. Die Entscheidung des Gerichts liegt noch nicht vor. Eine Anhörung dazu fand erst am 22. Oktober statt. Und nicht vergessen, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, informieren Sie sich selbst über den Pestizideinsatz beim konventionellen Obstanbau in Südtirol.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Am 17. September fand die Mitgliederversammlung des Münchner Ernährungsrats statt. Dort wurde der neue Vorstand gewählt und das Strategiepapier Ernährung München verabschiedet. Dieses Papier soll Politik und Verwaltung in München unterstützen, die Ernährungswende und damit auch den Klimaschutz gemeinsam mit der Zivilgesellschaft voranzutreiben. Ziel ist ein ernährungssouveränes München. Einige kennen den Ernährungsrat vielleicht schon. Kürzlich war ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, viele aber vermutlich noch nicht. Das liegt auch daran, dass es ihn erst seit 2018 gibt. Wir haben mit Daniela Schmid und Nikolaus Teixeira vom neu gewählten Vorstand gesprochen und von ihnen wissen wollen, was es mit dem Ernährungsrat auf sich hat. Die nicht ganz perfekte Tonqualität bitten wir zu entschuldigen. Zwei Interviewpartnerinnen gleichzeitig hat die wackelige LoRa-Technik etwas überfordert.
Der Münchner Ernährungsrat ist eine NGO, also sprich eine Nichtregierungsorganisation oder ein Verein eben auch, der sich darum kümmert, in München die Ernährungswende voranzubringen. Es gibt ihn seit 2,5 Jahren und die Mitglieder sind bunt gemischt. Es sind Privatpersonen, denen Ernährung wichtig ist. Es sind Unternehmen, die in dem Feld aktiv sind. Es sind andere Vereine und Initiativen, für die wir sozusagen als eine Art Dachverband zuständig sind und uns um ihre Belange kümmern. Ja, und das Ziel ist eben Ernährungssouveränität und Ernährungswende.
Genau, zu den Begriffen kommen wir gleich noch. Können Sie vielleicht einige, Sie können ja sicher nicht alle Mitglieder nennen, aber einige mal, damit sich die Hörerinnen und Hörer so ein Bild machen, wer da alles mitmacht?
Ja, da sind dann so Initiativen dabei wie das Kartoffelkombinat oder auch Unternehmen wie der Öko-Ring oder Epos Partner. Das sind zwei große Versorger mit Bio-Lebensmitteln für München und die Region. Es sind natürlich Aktive aus der Szene mit dabei. Also es ist ganz bunt gemischt.
Also es sind Initiativen, Vereine, aber auch Einzelpersonen, die da mitmischen.
Ja, natürlich, klar. Also es gibt ja viele Münchnerinnen, denen es nicht egal ist, was auf dem Teller landet.
Der Slogan des Ernährungsrats ist, so stand das auf der Pressemitteilung, ernährungssouveränes München jetzt. Was bedeutet das? Was hat es damit auf sich? Soll sich in München in Zukunft selbst mit Lebensmitteln versorgen? Oder verwendet auch den Begriff zukunftsfähiges Ernährungssystem. Was bedeutet das alles?
Die beiden Begriffe, die spielen ja schon mal super zusammen. Also zukunftsfähig bedeutet ja, dass wir sozusagen unsere Lebensbedingungen nicht weiter verschlechtern und dafür sorgen, dass wir das, was wir jetzt auf den Teller bekommen, auch in 20 Jahren noch in der gleichen Qualität kriegen. Und die Ernährungssouveränität bedeutet, dass wir uns die Ernährung wieder zurück in die Region holen. Natürlich können wir nicht alles hier anpflanzen. Bananen werden auch zukünftig trotz Klimakrise hier nicht wachsen. Das ist auch hoffentlich gut so und bleibt auch so. Aber natürlich sind wir eigentlich in der Lage, dass wir bis zu 90% unserer Ernährung hier in München im Umland selber anbauen und verarbeiten und eben auch essen und trinken können.
Sie sagen können, aber wo steht denn München jetzt beim Thema Ernährungssouveränität? Wo fehlt es denn da am meisten? Weil ich denke, das ist bei 90% sind wir noch lange nicht. Und gibt es auch Bereiche, wo München gut dasteht?
Also zum einen ist es so, dass die MünchnerInnen, soweit wir sie jetzt wahrnehmen und so wie wir auch Zuspruch bekommen, zum Beispiel jetzt auch durch einen Netartikel von gestern, sich natürlich große Gedanken machen. Corona hat das, glaube ich, auch nochmal beschleunigt, Bewusstsein fürs Essen zu bekommen. Und wir alle wissen, dass wir in einem System drin sind, das globalisiert ist, das sehr industrialisiert ist. Da wird viel mit Giften hantiert, da werden die Tiere nicht gut behandelt. Wir kennen die Lieferketten nicht, wir wissen nicht, woher die Dinge kommen, unter welchen Bedingungen die dort auch sozial entstanden sind, also was zum Beispiel die ArbeiterInnen bekommen haben, ob die davon leben können. Das ist ein sehr undurchsichtiges System und wir wissen nicht, ob es unserer Gesundheit zuträglich ist oder nicht. Und wenn wir jetzt hergehen und arbeiten wieder zusammen mit unseren Landwirtinnen vor der Tür, dann können wir die Bedingungen selber setzen. Die LandwirtInnen haben sicherlich das Interesse, uns gut zu versorgen. Es entsteht mehr Resilienz auch für München. Also das bedeutet, wir haben es jetzt gerade erlebt in der Corona-Krise, wenn plötzlich mal Regale leer sind, dann hängt es auch damit zusammen, dass Lieferketten instabil werden, wenn so weltweit Geschehen im Gange sind wie eine Krankheit oder eben auch an der Börse was passiert. Und wenn wir uns miteinander solidarisch verhalten und mit unseren Landwirtinnen und den Unternehmen, die dazu gehören, vor der Tür, Lebensmittelhandwerkerinnen, dann kennen wir uns gegenseitig mehr Sicherheit, mehr Qualität, mehr Gesundheit und ein besseres Essen und Trinken geben.
Gibt es Bereiche, wo München besonders gut dasteht? Jetzt schon?
Ja, das sagt bestimmt die Daniela. Er hat da eine ganze Menge guter Ideen dazu.
Tatsächlich gibt es in München schon recht viele Initiativen, die momentan die Ernährungswende vormachen. Wir haben zum Beispiel solidarische Landwirtschaft, wie im Kartoffelkombinat. Wir haben Handelsstrukturen, die in genossenschaftlichen Anbaumethoden die Landwirte direkt verknüpfen mit den Abnehmerinnen in der Stadt. Da gehört zum Beispiel Tagwerk dazu, die Genussgemeinschaft Städter und Bauern. Wir haben aber auch Wochenmärkte und Bauernmärkte mit Versorgern aus der Region, die auch teilweise schon ökologisch produzierte Waren nach München reinbringen. Und wir haben in der Stadt selber einige Initiativen von Menschen, die gerne Gärtnern, urbanes Gärtnern betreiben, sich selber über die Saison hinweg ganz gut versorgen können. Letztendlich aber so ein Flickenteppich aus Einzelinitiativen bilden. Es fehlt letztendlich im Großen und Ganzen aber für die Bevölkerung insgesamt. Es ist momentan ein Bruchteil der Menschen, die sich gut versorgen kann, nachhaltig versorgen kann. Aber das Gros der Menschen erreichen wir momentan über diese Art und Weise der nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion und Ernährung nicht. Und es fehlt letztendlich überall. Es fehlt in der Außerhausverpflegung und es fehlt natürlich in den Privathaushalten. Und da gibt es wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte, um die Menschen zu erreichen.
Finden sich diese Anknüpfungspunkte in eurem Strategiepapier Ernährung München? Da wurde ja heute auch, wie ich erfahren habe, in der Süddeutschen Zeitung berichtet.
Ja, die Anknüpfungspunkte finden sich da. Wir haben das Thema aufgedröselt in 8 Handlungsfelder, die wir in Zusammenarbeit und im Schulterschluss mit der Politik, der Verwaltung, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft in München beackern wollen. Und da finden sich von den Hebeln für die landwirtschaftliche Produktion, für den Vertrieb, die Verarbeitung, über die Außerhausverpflegung bis hin zu den Privathaushalten, der Ernährungsbildung und dem Bereich Governance letztendlich ein Blumenstrauß, Möglichkeiten, die sich auch an anderen Stellen oder an anderen Orten in Deutschland zum Teil schon bewährt haben oder in anderen Bereichen der Welt auch, wo wir uns auch Best-Practice-Beispiele abgeschaut haben. Und diese Maßnahmen gilt es jetzt in einem Prozess zu etablieren und in die Umsetzung zu bringen, sodass wir sukzessive in den nächsten Jahren schaffen, die Menschen damit zu erreichen, auch einfach die Esskultur in eine Form der Nachhaltigkeit zu bringen und wieder mehr Esskompetenz auch bei den Menschen zu schaffen.
Wie kann man denn das konkreter machen? Also gibt es ganz konkrete Projekte des Münchner Ernährungsrats oder was sind denn so Vorstellungen, was ihr an Projekten entwickeln wollt anhand dieses Strategiepapiers Ernährung München?
Zum Ersten ist es so, dass wir als Ernährungsrat München nicht die Ernährungswende alleine in München stemmen können. Das wäre zu viel verlangt, sondern, und das ist ja eben auch das, was wir gerade im Moment machen, unser Anspruch auch. Wir haben jetzt Kontakt aufgenommen zu den StadträtInnen und zur Verwaltung in München, denn da müssen auch Rahmenbedingungen, also an größerer Schraube, verändert werden, sodass wir mehr Menschen erreichen können und dass die Stadt da auch als aktiver Player mitspielt. Man muss sich vorstellen, dass wir alle Lebensgewohnheiten haben, die sind ziemlich eingeprägt und es ist nicht ganz einfach, die sozusagen individuell zu verändern. Also selbst wenn ich jetzt höre, dass es besser wäre, dass ich mich anders ernähre, dann ist natürlich die Frage, ob ich das jetzt wirklich mache. Wenn aber die Rahmenbedingungen sich ändern und wenn ich intensiver darüber erfahre, dass es jetzt Zeit ist, das auch wirklich zu machen und dass das gut für mich ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass ich da mitmache. Und ein Hebel, den wir ansetzen wollen, also die sogenannte Außerhausverpflegung, das bedeutet Mensen, Kantinen und auch Restaurants. Wenn ich nicht selber koche, aber zum Beispiel in der Firma, in der ich arbeite oder in der Uni, an der ich studiere, ein total leckeres Essen bekomme, fleischreduziert, regional, saisonal, und es schmeckt mir und ich merke auch, dass es anders als das, was ich da vorher gegessen habe, aber es ist einfach gut, dann kriege ich auch mehr Interesse, was ich dann zu Hause mache. Das heißt, wir haben natürlich eine ganze Menge Punkte in München, wo wir die MünchnerInnen erreichen und wo dann eben Impulse gesetzt werden, dass wir als Stadtgesellschaft mitmachen. Das andere ist auch ein konkretes Projekt. Im Moment ist es so, dass jede Bürgerin ungefähr 4000 Quadratmeter Ackerfläche auf der Welt für sich beansprucht. Ja. Das ist ja nicht nur hier in Bayern, das ist in Brasilien, das ist in Indonesien. Überall wachsen Dinge, die dann letztendlich bei uns auf dem Teller landen. Oder Baumwolle, zum Beispiel für unsere Klamotten und so weiter. Und wir dürfen aber eigentlich nur 2000 Quadratmeter beanspruchen. 7,5 Milliarden Menschen durch die mögliche Fläche, die bewirtschaftet wird, ergibt 2000 Quadratmeter. Und wir wollen in München eben auch zum Anschauen so einen Acker auf die Beine stellen oder mehrere davon, dass man wieder einen Bezug dazu bekommt, wie viel Fläche brauche ich eigentlich für meine Ernährung, für meine Kleidung und was kann da überhaupt wachsen und wie sieht das aus, wie schmeckt es? Sodass einfach wieder eine intensivere Verbindung mit dem Thema Essen da ist und nicht nur eine Papiertüte, in der irgendwas drinsteckt, was ich dann auf die Straße kicke.
Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zur Stadt München. Sie haben ja gesagt, Sie haben Kontakt aufgenommen. Es gibt ja bei der Stadt München das Projekt Bio-Stadt München, auch schon seit 14, 15 Jahren, schätze ich mal. Die kümmern sich ja um Bio in der Gastronomie, um Bio für Kinder. Da ging es dann um Kitas, Kindergärten, Schulen etc. und um Bio in den städtischen Kantinen. Ist es der natürliche Bündnispartner sozusagen?
Ja, absolut. Das ist ein großer Bündnispartner für uns. Nur muss man da dazu sagen, die Verwaltungsebene der Stadt München führt natürlich die Aufträge und Beschlüsse des Stadtrats um. Und deswegen ist da tatsächlich in den letzten Jahren, seit 2006, seit die Biostadt gegründet worden ist, noch nicht rasant viel passiert, weil einfach die Zielsetzung, die der Stadtrat vorgegeben hat, nicht sehr hoch war. Das kann sich jetzt natürlich ändern durch die neue Konstellation im Stadtrat und wir hoffen sehr darauf, dass wir da einfach in der Zusammenarbeit eben mit den Stadträtinnen, Stadträten und mit der Verwaltung da in den nächsten Jahren sehr viel schneller gemeinsam vorankommen können.
Der Münchner Ernährungsrat hat im September, also gar nicht lange her, einen neuen sechsköpfigen Vorstand gewählt. Sie sind da auch mit dabei. Die anderen vier neuen Vorstände sind auch komplett neu. Waren die anderen müde oder hat da sowas wie eine Palastrevolution stattgefunden im Münchner Ernährungsrat?
Naja, so eine Palastrevolution war das überhaupt nicht, sondern es war eher eine Staffelübergabe. Der Ernährungsrat ist ja eigentlich noch eine junge NGO mit 2,5 Jahren. Und trotzdem ist in der Zwischenzeit schon eine ganze Menge passiert. Also das heißt, bis vor 2,5 Jahren gab es keinen direkten Kontakt zum Thema Ernährung in die Verwaltung und in die Politik rein. Diese ganzen Kontakte, die müssen überhaupt erst aufgebaut und gestärkt werden. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn so etwas Großes wie ein Ernährungsrat aufgebaut wird, das zehrt natürlich schon wahnsinnig an den Kräften von ehrenamtlichen Menschen. Das Tolle ist, dass unsere VorgängerInnen tolle Arbeit gemacht haben und jetzt das Bedürfnis einfach hatten, das an sozusagen weiterzugeben an andere, die diese Energie jetzt aufgreifen, die natürlich auch mit dem, was da schon aufgebaut ist, was sensationell ist eigentlich in der kurzen Zeit, jetzt weitermachen und in die nächste Stufe gehen. Die Konzepte von den Vorständen gehen ineinander über und sind unterschiedlich. Die erste Generation versuchte überhaupt das Thema Ernährung auf die Agenda zu hieven, was erfolgreich gelungen ist, auch durch die Initiative München muss handeln, die das mitgestärkt hat. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt sozusagen in eine Verlängerung gehen. Wir sind jetzt das frische Auswechslungsteam, das sich darum kümmert, dass jetzt eben auch die Umsetzung passiert.
Soweit Daniela Schmid und Nikolaus Tischera vom neu gewählten Vorstand des Münchner Ernährungsrats zur Frage, wie wir hin zu einem ernährungssouveränen München kommen.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Erst waren sie noch Exoten, doch dann gab es plötzlich in vielen größeren Städten sogenannte Unverpacktläden. Tendenz steigend. Mit originellen und kreativen Namen wie Fräulein Lose, Nimmslose, Ohne Laden oder Schüttgut machen sie darauf aufmerksam, dass es beim Einkaufen auch ohne Verpackung geht. Auch in München gibt es inzwischen 8 solcher Läden. Welche Waren man dort kaufen kann und wie man ganz einfach Verpackungen vermeiden kann, das haben wir uns vor Ort in der plastikfreien Zone bzw. im plastikfreien Laden in der Nähe des Max-Weber-Platzes angeschaut. Dort haben wir mit der Inhaberin Katrin Schüler gesprochen.
Wir sind ein Beispiel dafür, dass wir heute auch plastikreduzierter leben können. Das heißt, wir zeigen euch Produkte, an die wir uns gewöhnt haben, aber in einer plastikfreien Alternative. Und wir haben ein breites Sortiment an offenen Lebensmitteln. Das heißt, dort kann man auch lose einkaufen, also verpackungsfrei, so wie man das heute nennt, und verpackt einkaufen.
Und das sind jetzt besonders regionale Produkte, Bioprodukte. Also worauf legen Sie auch Wert bei den Produkten?
Genau, also natürlich wollen wir uns in der Qualität schon abheben von einem Standard-Bio-Sortiment. Wir achten darauf, dass wir die Lieferanten persönlich kennen, haben daher auch ein sehr feines, kleines Sortiment, zum Beispiel an Nüssen, die aus Deutschland kommen, Trockenfrüchte, Getreide. Also wir sind ja in Bayern, wir sind noch ein Agrarstaat und ein Agrarland und nutzen das natürlich hier im Laden und können hier sehr viele tolle Produkte aus Bayern anbieten.
Vielleicht gehen wir mal ein bisschen durch und Sie zeigen mir Produkte, die vom Konzept her jetzt in Ihren Laden passen und warum, was das Besondere ist.
Also so Klassiker sind natürlich, viele ärgern sich über Nudelverpackungen, die im Plastik sind. Nudeln werden sehr viel gegessen in Deutschland. Das heißt, hier gibt es in 30 Kilometer Entfernung einen Biobauern, der uns regelmäßig mit frischen Dinkelnudeln versorgt. Das heißt, hier kann man schon unverpackt beste Bio-Nudeln kaufen. Die kosten 6,90, also ist immer spannend auch bei uns die Preisdiskussion. Also da darf man gerne den Preis vergleichen. Es ist überhaupt nicht ein überteuerter Preis. Von daher darf man sehr mutig sein, auch mal hier zu uns reinzuschauen.
Die Nudeln sind dann nur Vollkorn oder sind die auch Weißmehl, Dinkel, gibt's ja auch. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, da muss man dann eine Tüte mitbringen oder wie macht man das dann unverpackt?
Also gut ist immer, wenn man ein Gefäß dabei hat, eine Textiltüte macht's. Wir haben aber auch Papiertüten immer hier. Viele kommen auch mit ihrem Nudelglas. Da sind wir, alles was sichtbar sauber ist, befüllen wir gerne vom Kunden. Und das ist ein helles Dinkelmehl, was genommen wird. Also nicht die super ernsthaften Vollkornnudeln, die doch viele nicht mögen, sondern hier hat der Bauer auf das helle Dinkelmehl gesetzt.
So der Preis, der war Kilopreis, ne?
Genau, was Sie gesagt haben. Kilopreis, genau. Dann haben wir natürlich viele ungewöhnliche Getreidesorten, wie jetzt Emma und Einkorn beispielsweise, die so im Einzelhandel eher selten zu finden sind. Natürlich wunderbaren Biodinkel. Dann haben wir Buchweizen beispielsweise. Also ich kann jetzt hier nur so anteasern. Quinoa, ganz neu aus Bayern. Auch die bayerischen Bauern sind immer auf der Suche, uns zum Beispiel Lebensmittel hier anzubauen, die standardmäßig eigentlich in komplett anderen Regionen wachsen. Das ist auch ein neuer Trend, wo die natürlich so eine Marktnische jetzt sehen und auch versuchen, durch Aufzucht von Pflanzen jetzt das hier auch zu etablieren. Also Quinoa, ganz neu bei uns auch. Dann viele Trockenfrüchte, Sanddorn zum Beispiel kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Also so Highlights, Beluga-Linsen haben wir aus dem Chiemgau.
Ich sage nochmal für den Hörer, ich stehe hier vor einem Regal mit lauter Gläsern, die oben zugeschraubt sind, mit den Produkten drin. Ich sehe hier auch einige Kräuter, zum Beispiel Wildkräuter, keltische Kräuterküche, Kümmel und so weiter, alles in schönen Gläsern abgepackt.
Genau, auf den ersten Blick scheint es nicht viel zu sein, aber das ist schon ein reichhaltiges Sortiment an trockenen Lebensmitteln. Wir sind hier am Standort in Haidhausen am Max-Weber-Platz, also ein bisschen hintergelagert hinterm Max-Weber-Platz. Das heißt, ich habe hier am Standort einfach auch die Chance, nicht alle Lebensmittel, die der Lebensmitteleinzelhandel anbietet, anbieten zu müssen, sondern kann wunderbar auswählen, mich auf regionale Spezialitäten konzentrieren, weil wir ja hier Hermannsdorf und Vollkorner um die Ecke haben, mit denen wir natürlich auch immer wieder gut zusammenarbeiten und sagen, okay, wenn ihr das macht, machen wir das nicht. Wir konzentrieren uns dann auf andere Sachen.
Gut, weiter gehen wir doch mal zu den Dingen weiter, worauf Sie sich konzentrieren hier im Laden und die eben sich abheben jetzt vom normalen Vollwertsortiment.
Genau, also wir haben über 180 Sorten Tee. Das ist doch für einen Unverpacktladen ein sehr spezielles Sortiment. Unser Nachbarn hat den Teeladen aufgelöst. Das Teesortiment durften wir übernehmen. Da sind wir relativ neu dabei, seit August letzten Jahres. Das freut uns sehr, weil das eine tolle Ergänzung ist, auch Teelose einzukaufen und nicht in Teebeuteln, das auch eine Riesenvermüllung der Einzelhaushalte ist. Also, und natürlich ein Riesensortiment von grünem Tee bis Rooibos, Schwarz und Kräutertee. Dann ist eigentlich unsere Kernspezialität, sind Lebensmittel. Unsere Leidenschaft liegt bei den Lebensmitteln vom Herzen her. Aber wir beraten den, ja, der zu uns kommt, den Suchenden, um plastikreduzierter zu leben. um plastikreduzierte einzukaufen. Und da sind wir im Prinzip die Fachleute dafür. Hier kriegt man unglaublich viel Beratung. Wir haben über 75 Lieferanten gefunden mittlerweile, die uns komplett plastikfreie Produkte liefern. Von Reinigungsmitteln bis zur Babyflasche, bis Lunchboxen. Also wirklich alles, wo wir sagen, okay, das ist jetzt ganz dringend notwendig, so sollte man anfangen, zum Beispiel festes Shampoo oder eine Zahnbürste aus Bambusholz und solche Dinge, so, die haben wir hier ins Sortiment aufgenommen seit 2014, um irgendwie den Start den Menschen so einfach wie möglich zu machen, einen Gegenstand nach dem anderen durch plastikfreie Produkte zu ersetzen.
Warum festes Shampoo?
Weil wenn ich ein festes Stück Seife versende, ist dort kein Wasser mehr enthalten und es wiegt viel weniger, hält sehr viel länger, weil ich natürlich, wenn ich ein Flüssig-Shampoo verwende, viel zu viel oftmals mir nehme pro Waschgang. Also da ist so ein multipler Ansatz, den wir schon betrachten jetzt so nach so vielen Jahren in der Beratungsleistung oder in unseren Erfahrungen auch privat. Deswegen sind wir ein großer Fan von festem Shampoo. Und man hat natürlich keine Verpackung mehr.
Ja. Die Plastikflasche fällt weg.
Genau, die Plastikflasche.
Genau. Vielleicht noch ein paar Beispiele für solche Produkte, weil das ist, glaube ich, was manche Leute nicht wissen und kennen oder viele Leute sogar.
Gut, also jetzt stehen wir hier vorm Regal. Das ist so ein bisschen so, teasert so den Haushalt an. Unbeschichtete Pfannen ist immer wieder ein Thema bei uns, die hier komplett aus Emaille sind. Dann haben wir aus Volledelstahl Zitruspressen, zum Beispiel Zitrus enthält Säure. Viele haben und benutzen einfach Plastikpressen, die sich im Laufe der Lebenszeit verändern, angegriffen werden von dieser Fruchtsäure. Da sind wir ein großer Fan und sagen, okay, wenn ihr dort Augen aufmacht und euren Haushalt neu ausstattet oder austauschen wollt, dann macht's doch so. Genau, das sind so hier mal die ersten Highlights. Natürlich sind Gläser mit in unserem Sortiment, Messbecher. Also wirklich, wenn man mal den Küchenschrank aufmacht, im Normalfall fallen einem da viele Dinge auf im Einzelhaushalt, die aus Plastik sind, wie eine Backschüssel oder Messbecher oder ein Rührlöffel oder ein Schneidebrett und. Und genau für diese Varianten stellen wir hier Alternativen sichtbar aus, damit der uns hier besucht, auch feststellt, ach, darauf bin ich ja noch gar nicht gekommen, weil uns fällt oftmals der Plastikgegenstand nicht auf zu Hause, weil er so gewöhnlich ist, ne, und so etabliert ist und weil wir den schon Jahrzehnte benutzen. Wir haben unseren Laden so strukturiert in Regalen, dass jedes Regal eigentlich für eine bestimmte Anwendung steht. Das heißt, wir haben Körperpflege, Haushaltspflege, komplett Haushalt, Damenhygiene, Babysortiment haben wir schon aufgebaut, ein Bürosortiment, Dinge für den Garten, Literatur natürlich sehr wichtig, um dass man sich aufschlaut. In dem Bereich gibt es viel kennenzulernen und man wird dann neugieriger mit der Zeit. Und wir haben oftmals hier nicht die Zeit, jeden ins Detail zu beraten. Deswegen ist Literatur hier auch eine gute Ergänzung. Dinge nochmal nachzulesen oder genauer kennenzulernen, wie man zum Beispiel sich das eigene Waschmittel macht, das Spülmittel macht. Strohhalme ist natürlich so ein Dauerthema. Wie gesagt, Shampoo, Haarbürsten, Zahnputz, Tabletten, Deo im Glas.
Wie benutzt man so Zahnputztabletten?
Also das ist eine Tablette, die man in den Mund nimmt, leicht zerkaut und dann mit der feuchten Zahnbürste und mit dem Speichel im Mund löst sich die dann auf, so wie Schlemmkreide, und dann kann man schön putzen. Das spürt man natürlich dann aus und es ist ein sehr sanftes Putzen. Zerschrubbelt die Zähne nicht, wie man vielleicht so im ersten Moment annehmen könnte, sondern das ist sehr mild. Das sind hauptsächlich fein geschredderte Pflanzenfasern. Sozusagen putze ich sehr auf eine sehr natürliche Art und Weise und sehr schonend. Ja.
Soweit Katrin Schüler, Inhaberin des plastikfreien Ladens, den es seit 2014 in der Schlossstraße 7 nähe Max-Weber-Platz gibt. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Mitgearbeitet haben Sophie Stephan und Anna-Maria Quaas. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht es jetzt mit dem LoRa-Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.